B5 aktuell präsentiert.
Den Funkstreifzug jeden Sonntag um 9.15 Uhr.
B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft.
Im Studio ist Carola Brandt und es geht um die Sicherheit von uns allen. Das Thema ist ernst und Spott daher fehl am Platz. Auch wenn der jetzt abgebrochene Versuch mit den Körperscannern am Flughafen Hamburg Anlass dazu gäbe. Die Scanner detektierten Flüssigkeiten am Körper von Passagieren im doppelten Sinn peinlich genau und schlugen bereits bei Achselschweiß Alarm. Jetzt muss die Software der Geräte überarbeitet werden. Zurück auf Los also. Auch 10 Jahre nach dem 11. September bastelt die westliche Welt immer noch an einer neuen Sicherheitsarchitektur. Viele Gesetze sind seitdem in Kraft getreten, Behörden wurden zu immer neuen Überwachungsmaßnahmen ermächtigt, die höchsten Gerichte alsbald als überzogen wieder einkassierten. Die Geschichte des Kampfes gegen den Terror ist auch eine Geschichte des Kampfes gegen die Aushöhlung von Bürgerrechten. Unter Verdacht steht der Bürger. Hendrik Loven hat recherchiert, wie der Staat uns überwacht.
Aufmachen, Polizei! Polizei, aufmachen!
Ich habe erstmal einen riesen Schreck bekommen am Morgen. Ich bin ja von einem Sondereinsatzkommando der Polizei geweckt worden, die vor unserer Tür standen und die aufbrechen wollten. Und dann sozusagen verhaftet worden, so mit allem drumherum, also mit gezogenen Waffen und auf dem Boden legen und Hände auf dem Rücken fixieren und so weiter. Und gleichzeitig war das ja der sozusagen Ausgangspunkt, dass ich überhaupt mitbekommen habe, dass schon seit fast einem Jahr ein sehr komplettes Ermittlungsverfahren gegen mich lief.
André Holm ist vor etwa 5 Jahren in das Fadenkreuz der Ermittler geraten. Als das Sondereinsatzkommando mit Maschinenpistolen und kugelsicheren Westen bei ihm in der Küche stand, hatte er bis dahin so gut wie keinen Kontakt mit der Polizei. Holm ist Soziologe, er lebt in Berlin und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der renommierten Humboldt-Universität. Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit ist das Thema Stadterneuerung, doch die Bundesanwaltschaft hält ihn zum damaligen Zeitpunkt für einen geistigen Brandstifter. Er soll Kopf einer terroristischen linken Vereinigung sein, der sogenannten militanten Gruppe, die seit Jahren Brandanschläge im Berliner Raum verübt. In dem Bekennerschreiben der militanten Gruppe tauchen die Begriffe Prekarisierung und Gentrification auf, und die benutzt auch André Holm, doch für Soziologen handelt es sich dabei um gängige Fachausdrücke, die die Zunahme schlecht bezahlter, unsicherer Jobs und ökonomische Umstrukturierung bezeichnen.
In den Akten steht ein bisschen unklar, dass im Rahmen einer Internetrecherche ich und noch 3 Kollegen und Freunde von mir ins Visier gekommen sind, weil in unseren Texten diese Begriffe auftauchten, die es auch in den Anschlagserklärungen gab. Und dann hat dieser Anfangsverdacht ausgereicht, um die Überwachungsmaßnahmen zu beginnen.
Knapp 1 Jahr lang werden André Holms E-Mails mitgelesen. Er wird beschattet, abgehört und seine Online-Aktivitäten werden nachverfolgt. Nur weil die militante Gruppe sich die gleichen Begriffe angeeignet hat, die er als Wissenschaftler verwendet. Der Staat sammelt eine Unmenge an Daten über André Holm. Er wird zu einer sogenannten Zielperson. Auszüge aus den Protokollen des Bundeskriminalamtes.
13.02.2007. Bekleidung des Herrn Holm. Hellgrüne Hose, schwarze Jacke, schwarze Umhängetasche. 16.21 Uhr. Die Zielperson verlässt die U-Bahn und betritt einen Hotdog-Laden. 16.24 Uhr verlässt er diesen. 16.29 Uhr. Zielperson läuft zum Friseur Sultan, welchen er um 16.39 Uhr betritt. 16.53 Uhr. Die Zielperson, eine weibliche Person und ein circa 2-jähriges Kleinkind auf dem Dreirad verlassen die Wohnung und laufen zur Kita Regenbogen, welche sie um 17.07 Uhr betreten. 20 Uhr, keine Veränderung, Abbruch.
Das Beschatten und Bespitzeln von Holm ist möglich durch den Strafgesetzbuch § 129a, der Ermittlungen beim Verdacht auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung erlaubt. Eingeführt zu Zeiten der RAF. Professor Martin Kutscher ist Staatsrechtler an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und Mitherausgeber des Grundrechte-Reports 2011.
Das Besondere ist, dass eigentlich nur sehr wenige Menschen je aufgrund dieses Paragraphen verurteilt wurden. Dass aber die Ermittlungsbehörden diesen Paragraphen als ein Ausforschungsinstrument benutzen. Das heißt, wenn man sagt, es besteht der Verdacht der Bildung einer terroristischen Vereinigung, kann man das ganze Arsenal dieser heimlichen Überwachungsmethoden einsetzen.
Doch es ist noch eine Vielzahl von Überwachungsgesetzen dazugekommen. Seit den Terroranschlägen vom 11. September wurden mehr als 20 Gesetze verabschiedet, rund 100 verändert, die das Sammeln und Auswerten persönlicher Daten zu Ermittlungszwecken vereinfachen.
So wird zum Beispiel die Rasterfahndung, auch ein Fahndungsinstrument aus RAF-Zeiten, nach den Terroranschlägen 2001 reaktiviert und soll präventiv eingesetzt werden. Die Rasterfahndung erweist sich jedoch als stumpfe Waffe gegen die Terroristen. Mehr als 19.000 Personen werden im Zuge der Rasterfahndung nach dem 11. September verdächtigt. Doch eine genaue Überprüfung durch das Bundeskriminalamt ergab, es war kein einziger Terrorist dabei.
Dass André Holms Telefon überwacht werden durfte, liegt auch daran, dass in den letzten Jahren die Genehmigung von präventiven polizeilichen Abhörmaßnahmen zugenommen hat. Zulässig ist die Überwachung der Telekommunikation laut Strafprozessordnung eigentlich nur bei schweren Straftaten wie Mord, sexuellem Missbrauch von Kindern oder Verfahren wegen Drogenhandels. Doch präventive Maßnahmen, wie im Fall Holms, werden immer öfter davon ausgenommen. André Holm hat seine Akte nach der Einstellung des Verfahrens zum Teil einsehen dürfen.
Da geht hervor, dass die Telefone, also die Festnetztelefone in meiner Wohnung abgehört wurden, dass mein Mobiltelefon abgehört wurde, dass meine E-Mails, die ich geschrieben habe, mitgelesen werden konnte, dass zu einem späteren Zeitpunkt ich regelmäßig sogenannte stille SMS auf mein Mobilfunkgerät bekommen habe. Also das ist eine SMS, von der der Besitzer des Mobiltelefons nichts bemerkt. Und das BKA, also das Bundeskriminalamt, ist aber in der Lage herauszufinden, wo sich dieses Telefon gerade befindet.
Die Geschwindigkeit, mit der die neuen Sicherheitsgesetze nach 2001 in den Bundestag eingebracht wurden, lassen vermuten, dass sie nicht nur als Reaktion auf die Anschläge am 11. September entstanden sind, sondern schon lange in der Schublade der Sicherheitspolitiker schlummerten. Doch erst nach den Anschlägen waren sie politisch durchsetzbar. Weiteres Beispiel: Bei den 2002 in Kraft gesetzten Antiterrorgesetzen einigte sich die Koalition im Juni auf eine weitere Verlängerung. Sie ermächtigen die Nachrichtendienste, etwa bei Banken und Fluggesellschaften Daten über Terrorverdächtige abzufragen. So wurden die Deutsche Bahn und ein Reiseveranstalter dazu gezwungen, Reisedaten eines Freundes von André Holm herauszugeben, weil er im Verdacht stand, ein Komplize zu sein. Und auch er wurde dann abgehört. Bei Professor Martin Kutscher löst das Empörung aus.
Ein Verfassungsrichter hat sogar mal gesagt, das Fernmeldegeheimnis, das ja in Artikel 10 des Grundgesetzes verankert ist, ist nicht mehr das Papier wert, auf dem es steht. Weil praktisch ja wir nicht nur abgehört werden oder unsere Verkehrsdaten ausgewertet werden, nicht nur von deutschen Behörden, sondern auch von den Geheimdiensten anderer Länder.
Ein weiteres Beispiel aus der Rubrik Big Brother.
2008 verabschiedet der Bundestag die Neufassung des BKA-Gesetzes. Darin war vorgesehen, die Schweigepflicht und das Zeugnisverweigerungsrecht für Ärzte, Anwälte und Journalisten einzuschränken. Sinn des Zeugnisverweigerungsrechts für diese Berufe ist der Schutz vertraulicher Inhalte aus den Gesprächen, die beispielsweise ein Arzt mit seinem Patienten führt. Viele Menschen haben gegen das Gesetz Klage eingereicht, mit Erfolg. Wieder musste Karlsruhe eine Aushöhlung der Bürgerrechte verhindern.
Krönung der Gesetze zur staatlichen Überwachung ist eine europäische Richtlinie aus dem Jahre 2006. Die sogenannte Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung. Auch von der deutschen Bundesregierung verabschiedet und 2008 in Kraft getreten, verpflichtete sie alle Telekommunikationsunternehmen, die Verbindungsdaten von Handy, E-Mail, Telefon und Internet mindestens 6 Monate zu speichern. Das heißt, auf jede E-Mail, jedes Telefonat und jedes Fax konnte der Staat auch noch ein halbes Jahr danach unter bestimmten Voraussetzungen zugreifen. Das Gesetz hatte für eine bisher einmalige Klagewelle vor dem Bundesverfassungsgericht gesorgt. Fast 35.000 Bürger legten Beschwerde ein, mit Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht entschied vor 1,5 Jahren, dass die Vorratsdatenspeicherung in ihrer jetzigen Form gegen das Grundgesetz verstößt und sofort ausgesetzt werden muss. Die Richter beauftragten die Politik mit der Überarbeitung. Über die Neufassung gibt es politischen Streit. Die großen Parteien CDU, CSU und SPD wollen die Vorratsdatenspeicherung, FDP und Grüne sind strikt dagegen. Zu Recht findet Staatsrechtler Professor Martin Kutscher:
Hier wird sozusagen jeder Mensch der Telefone benutzt, der E-Mails schreibt, der mit dem Handy telefoniert, von vornherein für verdächtig erklärt, indem man sozusagen seine Daten speichert, indem man speichert, wer mit wem wann eben telefoniert hat, eine E-Mail ausgetauscht hat. Und das ist natürlich eine Methode, von der also manche Diktaturen früherer Zeiten nur träumen konnten.
Dennoch soll die Vorratsdatenspeicherung wieder kommen. Auch wenn es Hinweise gibt, dass die Datensammelwut nicht allzu viel bringt. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, in dem sich vor allem Kritiker des Gesetzes organisiert haben, hat die polizeiliche Kriminalstatistik ausgewertet und kommt zu dem Schluss, weder schrecke sie Täter von Straftaten ab, noch erhöhe sie die Aufklärungsquote. Die Sicherheitsbehörden selbst sehen das anders. Deshalb tritt auch das CSU-geführte Bundesinnenministerium unter Hans-Peter Friedrich vehement für die Wiederbelebung des Gesetzes ein. In einer Stellungnahme des Bundesinnenministeriums an den Funkstreifzug heißt es:
Das Bundesinnenministerium fordert eine schnellstmögliche gesetzliche Regelung über die Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten. Sie stellen einen unverzichtbaren Ermittlungsansatz bei der Aufklärung zahlreicher Delikte ebenso wie bei der Gefahrenabwehr dar. Dies gilt insbesondere in schweren Fällen der organisierten Kriminalität und des Terrorismus.
Doch Experten gehen davon aus, dass gerade die organisierte Kriminalität oder Terroristen wissen, wie sie trotz Vorratsdatenspeicherung im Internet unentdeckt bleiben können. Zum Beispiel, indem sie Computer in Internetcafés nutzen oder mit Handys vom Flohmarkt telefonieren. Schon sind sie als Anschlussinhaber nicht mehr zu ermitteln und der Staat sammelt Daten von Unschuldigen. Dazu kommt, Kritiker befürchten, dass diese Daten irgendwann dazu verwendet werden könnten, nicht nur nach Terroristen zu fahnden, sondern stichprobenartig auch nach kleineren Delikten zu suchen. Letztlich würde in der Privatsphäre von tausenden Bürgern herumgeschnüffelt. Aber Terrorabwehr? Gegen André Hollen, den unbescholtenen Soziologen im Fadenkreuz der Terrorfahnder, sind inzwischen alle Verfahren eingestellt worden. Dass er fast ein Jahr ausspioniert wurde, nach seiner Verhaftung 3 Wochen unschuldig in Moabit in Untersuchungshaft sitzen musste und immer noch nicht weiß, was die Behörden alles von ihm gespeichert haben, das hinterlässt auch nach einigen Jahren immer noch ein Gefühl des Ausgeliefertseins bei ihm.
Im Rahmen von solchen Ermittlungsverfahren wird dein Alltagsleben ja in einer Weise interpretiert, was mit den Tatsachen, die da beobachtet wurden, gar nichts zu tun hatte. Also selbst Kneipentreffen mit Freunden, wo man Fußball geguckt hat, werden dann plötzlich zu konspirativen Meetings der Beschuldigten unter sozusagen der Tarnung eines gemeinsamen Kneipenbesuchs. Das heißt also, man ist damit konfrontiert, dass nicht nur eine Offenlegung deiner Daten im Rahmen von solchen Ermittlungsverfahren offensichtlich wird, sondern dass auch eine Uminterpretation deines Lebens stattfindet.
Angesprochen auf den Fall André Holm antwortet das Bundesinnenministerium übrigens, man nehme grundsätzlich nicht zu einzelnen Ermittlungsverfahren Stellung, nur so viel.
Ziel der Ermittlungen ist die ergebnisoffene Aufklärung des dem Verdacht zugrunde liegenden Sachverhalts. Hieraus ergibt sich zwangsläufig, dass das Ergebnis von Ermittlungen auch sein kann, dass kein hinreichender Tatverdacht für eine Anklageerhebung vorliegt und somit das Ermittlungsverfahren einzustellen ist. Entsprechende Ermittlungen erweisen sich also nicht im Nachhinein als falsch, nur weil ein Tatverdacht nicht erhärtet oder auch ausgeräumt werden konnte.
Wir lernen daraus. Die Unschuldsvermutung gilt im Zweifelsfall nur für die Ermittler. Ob uns das in Sachen Sicherheit weiterbringt, darf bezweifelt werden.
Das war der Funkstreifzug, Autor Hendrik Loven, Redaktion Carola Brandt.